Ja, ciao zusammen. So sagen wir im Graubünden bei uns. Ciao. Das heisst aber nicht, dass ich jetzt weggehe, sondern ich komme ja erst. Ja, es hat geheißen, ich darf mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Ramon Badercher. Ich bin der Mann von der lieben Frau Susanne, die ihr schon ganz gut kennt. Ich studiere an der STH in Basel. Ich bin dort im letzten Semester im Prüfungsstress. Und habe der heute bekommen, um euch eine Predigt zu halten. Der Psalm 23, was für ein wunderbares Bild. Viele von uns kennen den schon, in- und auswendig. Ja, es ist ein bekannter Psalm. Mich begleitet er schon eigentlich das ganze Leben lang. Ich habe nämlich als kleiner Bub habe ich ein Badtüchli bekommen. Und auf diesem Badtüchli hat es ein Schaf drauf gehabt. Aber es war nicht nur ein Badtüchli. Es war ein ganzes Set von Badtüchli. Also von Handtüchli bis das grosse Badtüchli. Und ich hatte mega Freude an dem. Und auch in meinem Zimmer ist ein Poster gehangen. Ein Poster, wo ein Hirt drauf ist. Und eine ganze Herde folgt ihm. Und der Psalm 23 war dort geschrieben. Zuerst habe ich natürlich nicht ganz verstanden, was das meint. Weil ich es auch nicht lesen konnte. Ich habe vor allem das Bild angeschaut. Das Bild habe ich so gut gemerkt, dass ich heute noch weiss, wie es aussieht. Später habe ich dann angefangen zu lernen, lesen in der Schule. Und dann habe ich natürlich den Psalm angefangen zu lesen. Und ich habe so viel mal gelesen, ja, dass das gerade das erste Bibelwort war, das ich damals gelernt habe. Später habe ich mich dann gefragt, ja, da heisst es ja, der Herr ist mein Hirte. Ja, wer ist denn der Herr, der Hirt? Ich habe dann in Johannes 10, Vers 11, eine Antwort gefunden. Dort sagt nämlich Jesus, ich bin der gute Hirte. Aha, Jesus ist der Hirt. Jesus muss der Hirte sein, von dem der David da schreibt. Aber dann, wenn wir weiterlesen in dem Vers, ich bin der gute Hirte, und dann heißt es, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Mann, ich bin ja Schaf, das habe ich schon gecheckt in dem Bild, oder? Aber wieso muss jetzt der Hirte sein Leben lassen für mich als Schaf? Und erst im Laufe der Zeit habe ich angefangen, langsam zu begreifen, was eigentlich Jesus für uns Menschen da hat. Ich habe nämlich auch gemerkt, als ich dann in die Schule gekommen bin, dass mit dieser Welt nicht immer so alles stimmt. Da wird man vielleicht ein bisschen angekrempelt, verschlagen je nachdem. Man kriegt böse Worte in den Ring geworfen. Gut, so Sachen habe ich schon ein bisschen gekannt von daheim, vom Bruder. Wir müssen einander aufs Dach gehen, ja, das gehört dazu. Aber es ist nochmal so eine neue Realität geworden in der Schule. Ja, dass die Welt mit dieser Welt etwas nicht stimmt, das hat mir auch ein Mann vor 2 Jahren gesagt, als ich mit ihm geredet habe. Wir sind ins Gespräch gekommen und haben einander ein bisschen erzählt, was wir so glauben. Und er hat mir dann gesagt, ja weisst, ich glaube, die Welt da, wo wir drin sind, die Welt, das ist die Hölle. Dann habe ich gefragt, ja, wieso glaubst du das so? Er hat gesagt, ja, weißt du, ich habe persönlich selber so viel Leid erlebt. Das kann nur die Hölle sein. Und ich habe gesagt, jawohl, du hast etwas Richtiges verstanden. Du hast nämlich verstanden, dass mit dieser Welt irgendetwas nicht stimmt, dass sie nicht perfekt ist, dass vieles kaputt gegangen ist. Und auch immer noch vieles kaputt geht. Ich habe ihm dann aber auch erklärt, dass aus meiner Sicht das nicht die Hölle ist. Und habe ihm dann erklärt, was ich glaube. Und geht es doch nicht uns allen ein bisschen so, wenn wir die Zusammenfassungen vom Leid, von dieser Welt in den Nachrichten sehen, in den Zeitungen lesen oder vielleicht schon nur in unserem Umfeld herumschauen, oder bei uns selber, Wir merken, dass nicht alles in Ordnung ist. Wir fragen uns, warum denn das? Hey. Oder als Gläubige, warum lässt denn Gott so Sachen zu? Wir nennen die Frage auch Theodizee-Fragen. Fragen, warum lässt Gott Leid zu? Und es ist eine riesige Frage. Eine Frage, die wir wahrscheinlich nie ganz beantworten werden können. Auch heute nicht, an dem Abend. Und doch ist es sehr wichtig, dass wir uns dieser Frage auch stellen. Zwei Punkte möchte ich vorneweg sagen. Der erste: Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Und das heisst, er hat alles in seiner Hand. Er ist Herr über alles. Er ist allmächtig. Das Zweite: Gott hat dich und mich geschaffen. Er hat uns geschaffen. Als Wesen mit einem freien Willen. Wir lesen das am Anfang der Bibel. In 1. Mose 2, in den Versen 16 und 17. Dort stellt nämlich Gott Adam und Eva, die ersten Menschen, vor einer Entscheidung. Er sagt ihnen, in Vers 16: Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Also der Mensch hat eigentlich die Entscheidung gehabt, soll ich von diesem Baum essen und damit Gott ungehorsam werden? Oder? Er hat gesagt, Gott hat gesagt, ich darf nicht und ich will Gott folgen. Und darum esse ich nicht von diesem Baum. Wie wir wissen, die meisten kennen es wahrscheinlich, im Kapitel 3 dann, vom ersten Buch, da lesen wir davon, dass Menschen sich dafür entschieden haben, von diesem Baum doch zu essen. Sie sind Gott ungehorsam geworden und haben sich damit von Gott abgewendet. Sie haben ihm nicht gehorcht. Jesus sagt, Gott ist gut. Markus 10, Vers 18. Gott ist gut. Was heisst das jetzt aber? Sie haben sich von Gott abgewendet. Menschen haben sich vom Guten abgewendet. Was heisst das, sich vom Guten wegwenden? Automatisch, wir wenden uns einem Nicht-Guten zu. Das heisst, einem Bösen. Genau davon ist die Rede von Sünde. Sünde meint, sich von Gott abwenden. Das heisst, sich vom Guten abwenden. Und damit das Böse wählen. Und Gott verschwiegt das uns auch gar nicht, was die Konsequenz davon ist. Er ist ein Gott von der Wahrheit und legt seine Karten uns Vatergrad vor uns auf den Tisch. Er sagt nämlich in Römer 6, 23, der Sünde Sold oder Lohn ist der Tod. Absonderung von Gott heisst Lebenszerstörung. Und der das macht, der bringt Leid, Tränen über sein Leben. Der Sünde Lohn ist der Tod. Das soll uns nicht Angst machen. Aber es zeigt die nackte Wahrheit auf. Der Egoismus, der da im Paradies von Adam und Eva schon sichtbar wird, den sehen wir auch heute noch in unseren Zeiten. Zum Beispiel in der Armut dieser Welt. Hey, es gibt genug Geld auf dieser Welt, dass jeder könnte genug Geld haben, um zu überleben. Theoretisch. Aber wir Menschen sind unfähig, das gleich zu verteilen. Warum? Egoismus. Das gleiche beim Hungern. Gott ist so gnädig und lässt euch genug zu essen gedeihen auf dieser Welt, dass wir alle könnten ernähren. Aber wir schaffen es nicht, dass alle genug haben. Es gibt noch x Beispiele, die wir könnten bringen, um das aufzuzeigen, dass in dieser Welt der Egoismus herrscht. Ja, viel Leid ist menschengemacht, ist von uns gemacht. Es ist ja das eigenartige Phänomen, dass genau dort, wo Leid geschieht, kommt die Frage auf, ja, wo ist denn Gott? Im Leid kommt die Frage. Aber kaum einer fragt, wenn es ihm gut geht, wo ist Gott? Oder sagt, danke Gott, dass du mir das geschenkt hast. Übrigens ist das ein Problem bei uns hier in der Schweiz. Wir haben genug. Bei uns fragt kaum einer nach Gott. Bei uns fragt kaum einer, wieso brauche ich denn Gott? Wieso denn? Wir haben doch alles. Ich möchte heute eine Antwort geben auf die Frage, weil du von Gott getrennt lebst. Darum brauchst du Gott. Kommen wir zurück zu dem Bild von dem Schaf. Ich finde das einfach cool, wie das da beschrieben ist. Und Jesus redet auch zu den Leuten, die nicht zu dieser Herde gehören, von ihm. Und darum hat er sein Leben lang als guter Hirte für die Schafe. Gott, sind mir nicht einfach egal, bist du nicht einfach egal. Auch wenn wir uns von ihm abgewendet haben, will er uns, liebt er uns und hat darum seinen Sohn ans Kreuz geschickt, auf Golgatha, wo gestorben ist für unsere Sünde am Kreuz. Also das grösste Leid von uns Menschen, von der Menschheit, ist, dass wir von Gott getrennt sind. Grundsätzlich. Das grösste Leid von den Menschen ist, dass wir getrennt sind von Gott. Der Vers in Römer 6, 23, was heißt, der Sünde sollt, ist der Tod. Geht noch weiter. Wir haben vorher nicht ganz vorgelesen. Entschuldigung. Weil jetzt kommt das Beste. Jetzt heißt es, aber. Aber was? Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Die Menschen, die als Schaf allein umeinanderirren und nach dem Sinn vom Leben suchen, für sie gilt genau die Antwort, genau das Aber. Aber Jesus möchte dich heute einladen und sagt zu dir, komm in meine Herde, komm zu mir. Wird mein Schaf, ich will dich heute weiden. Was müssen wir tun, um zu dieser Herde zu gehören? Das Einzige ist, der Ruf von Jesus anzunehmen. Etwas anzunehmen ist immer schwierig. Besonders Hilfe. Wir Menschen nehmen nicht gerne Hilfe an. Ich auch nicht. Weil, wenn wir Hilfe annehmen müssen, müssen wir auch eingestehen, dass wir selber das nicht schaffen. Ach, ich gebe nicht gerne zu, dass ich es nicht schaffe. Ich schaffe es gerne selber. Aber das einzustehen, das müssen wir. Was heisst das, das einzustehen, dass wir Hilfe brauchen? Das heisst, dass wir unsere Sünden bekennen müssen. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wow! Das, was ich nicht kann, kann er. Das anzunehmen, gilt. Und dann darfst du ein Schaf von Jesus sein. Jetzt ist die Frage, ja, wenn ich schon Schaf bin, von Jesus, ist denn das Leid einfach weg? Nein. Leid verschwindet nicht einfach, wenn wir Christen werden. Als Christ habe ich etwas, und zwar die Gewissheit, dass mir meine Sünden vergeben sind. Und dass ich nach dem lieblichen Tod, wenn Jesus wiederkommt, ich mit ihm darf in die Wohnungen gehen, die er uns vorbereitet hat. Und hey, das ist ganz cool. Weil dort heisst nämlich, oder die Wohnungen werden so beschrieben, in Offenbarung 21, Vers 4, Gott wird abwaschen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid. Wir haben es gehört, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein. denn das Erste ist vergangen. Es gibt einen Ort, wo wir als Christen kein Leid haben. Das ist in Ewigkeit beim Herr, wenn er wiederkommt. Aber leider sind wir jetzt auf dieser Welt. Das Erste, wo da davon geredet ist, das ist noch nicht vergangen. Es ist eine Welt voll Leid, eine gefallene Schöpfung, wie es auch heisst. Und diesem Leid werden wir ständig ausgesetzt. Aber als Christen haben wir eine spezielle Art, wie wir mit Leid umgehen können. Der Martin Luther hat gesagt, was Christum treibt, so ein schöner alter deutscher Satz, oder? Was Christum treibt. Wir kennen das vielleicht ein bisschen moderner. What would Jesus do? Hä? Kennen wir noch die Bändeli? Ja, was würde Jesus tun? Schauen wir doch mal, was Jesus macht, wenn ihm Leid begegnet. Ich finde das etwas Geniales. Jesus ist mit seinen Jüngern vom Abendmahl gekommen. Er ist in den Garten Gethsemane gegangen. Das ist kurz, bevor er gekreuzigt worden ist. Und was macht er? Er hat gewusst, Leid kommt auf ihn zu. Er hat seinen Jüngern gesagt, hey, bleibt da. Betend, dass ihr nicht in Anfechtung kommt. Und ist selber weitergegangen. Er ist auf die Knie gegangen. Und hat gesagt, Vater, Abba, Vater, Abba. Ein aramäischer Ausdruck für Papa. Abba, Vater. Lass den Kelch doch an mir vorbeigehen. Er hat einen Wunsch geäußert. Er hat gesagt, hey, wenn es geht, lass es doch vorbeigehen. Und dann ein Hammersatz. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll es geschehen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll es geschehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Ich finde das etwas vom Genialsten. Jesus Christus unterstellt sich dem Willen von seinem Vater. Und er schafft dadurch die Erlösung für uns. Gott zeigt seine Liebe da drin, zu uns Menschen. In einer echten Liebe liegt der Wille zum Leiden. Oh, komplizierter Satz. Ich sage es nochmal. In einer echten Liebe liegt der Wille zum Leiden. Sie unterscheidet sich von einer unechten Liebe dadurch, dass sie nicht nur den Willen zur gemeinsamen Lust beinhaltet, sondern auch den Willen zum gemeinsamen Leiden. Wir können das plus minus vergleichen mit einer Liebe, die ich zusammen kennengelernt habe. Puh! Hey, da ist mir scheißegal gewesen. Entschuldigung, das Wort. Aber es ist mir wirklich gleich gewesen. Vom Graubünden bis auf Bern zu fahren. 2,5 Stunden, ein Weg. Zum Stunde, 2, 3, vielleicht mit ihr zusammen zu sein. Und nachher den gleichen Weg wieder zurückzufahren. Die meisten Menschen würden sagen, völlig durch, oder? Völlig. Ja, sind wir auch ein bisschen gewesen. Auch immer noch. Aber ihr versteht, was ich meine. Die Liebe löst etwas aus, dass auch etwas kosten darf. Für die Liebe nehme ich auch etwas auf mich. Auch Leid, Schmerz. Und gemeinsamer Leid, dort wird sich zeigen, ob das Band von der Liebe wahrhaftig ist oder nicht. Dort, wo die Liebe geprüft wird, zeigt sich das. Gott, er hat das durch Jesus Christus ganz klar gezeigt. Dass er uns liebt, obwohl wir Gott ungehorsam gewesen sind, ist er bereit gewesen, alles auf sich zu nehmen. Alles. Auch den Tod, um uns zu retten. Wie sieht das bei uns Christen aus? Viele von uns, bin ich ganz sicher überzeugt, haben schon viel Leid erfahren. Sei das in der Familie, wo Scheidungen passiert sind. Streit. In Bezug auf Gesundheit. Oder auch, gerade im Alter, wo man viele Einschränkungen, viel Leid auf sich nehmen muss. Und man merkt, in dem Leid drin, da liegt die Versuchung, Nein zu Gott zu sagen. Es gibt einen Graben zwischen mir und Gott. Und der Graben heisst Zweifel. Im Leid kommt der Zweifel. Liebst du mich noch, Gott? Bist du noch da? Und der Graben gilt es zu überwinden. Die Überwindung heisst Glauben. Es ist etwas Faszinierendes vom christlichen Glauben. Der christliche Glaube tut nicht wie andere Religionen einfach das Leid ausblenden und sagt, es gibt kein Leid. Oder du musst das irgendetwas Spezielles machen, damit das Leid verschwindet. Der christliche Glaube sagt, in dieser Welt gibt es Leid. Und sagt, wir können dem Leid auch begegnen. Wir können das Leid annehmen aus der Hand von Gott, weil wir wissen, dass er Herr ist über unser Leben. Dass er uns lieb hat. Und wir wollen dem Gott, unserem Herr, auch Liebe entgegenbringen. Eben Liebe, die auch durch Leid geht. Es kann zu einem Gottesdienst werden. Einem Dienst für Gott auch zu leiden. Ich habe mir jetzt hier in meiner Markierung ein fettes Achtung gemacht. Ganz fettes Achtung. Es hat in der Kirchengeschichte Zeiten gegeben, wo Mönche sich selber Leid zugefügt haben. Askese betrieben haben, sprich sich zurückgezogen haben, um das Leid von Jesus nachzuvollziehen. So etwas meine ich nicht. Das ist falsch und nicht richtig, sich selber Leid zuzufügen. Das ehrt Gott nicht. Was ich meine, ist das Leid, wo Gott uns manchmal auferlegt. Ich glaube, dass Gott heilt, auch heute noch. Das glaube ich. Aber ich glaube genauso auch, dass Gott manchmal Leid zulässt. Und er nicht gerade so verteilt. Wir müssen uns fragen, wieso? Wieso macht er das? Und um diese Frage zu beantworten, möchte ich einen Ausflug machen in den Korintherbrief. 1. Korinther, Kapitel 12. Da gibt es eine Auflistung von Gaben. Wir kennen die bekannten Gaben, eben Heilen und andere. Aber da gibt es eine Gabe, die ich sehr interessant finde. Nämlich die Gabe vom Glauben. Es heisst, einem anderen Glaube in denselben Geist. Einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist und so weiter. Also jemandem gibt es auch die Gabe vom Glauben. Hä? Wir glauben doch alle. Die, die Jesus angenommen haben. Ich glaube, es gibt eine besondere Gabe von Glauben. Was heisst das? Starker Glauben. Ein speziell starker Glauben. Warum brauchen gewisse Menschen das? Ich glaube, es ist genau für die Menschen, die in besonderer Anfechtung sind und Versuchung stehen. Ich glaube, dass Gott denen die Gabe gibt vom starken Glauben. Um eben genau dem Zweifel, der aufkommt, entgegenzustehen. Die Gaben vom Geist, die werden uns gegeben als Gemeinde, jedem Einzelnen, so wie der Geist will, ganz unterschiedlich. Und das Ziel haben sie aber eins gemeinsam, nämlich Gemeinde zu bauen. Sie sind für Gemeinde da. Und so auch die Gabe vom starken Glauben. Die Gabe vom starken Glauben ist für Christen in speziellen Leidenszeiten. Wo leidend. Aber genau in dem Lied drin ein Zeugnis für die Kraft von Gott können sie. Dort, wo wir Menschen nicht mehr können, rein äußerlich gesehen von den Menschen, sagen, wie kannst du das nur aushalten? Genau in diesem Moment drin kann Gott Kraft schenken, um es eben auszuhalten. Und dort, wo es menschlich nicht mehr nachvollziehbar ist, wird so Gott sichtbar. Wir dürfen die Menschen unterstützen als Gemeinde. Indem, dass wir für sie beten. Nicht nur um Heilung, sondern auch darum, dass sie Kraft bekommen. Stärkt sie im Glauben. Mutigt sie, aber auch zeugt sie in dieser Welt. Wir hatten eine Frau bei uns in der Gemeinde in Graubünden. Die war über 40 Jahre im Rollstuhl. Sie hatte eine Familie und ein paar Jahre später ist sie in den Rollstuhl gekommen. Sie hatte starke Schmerzen. Und ich habe sie kennengelernt, von klein auf, über 20 Jahre. Und sie war für mich so eine Frau, die starken Glauben hatte. Trotz all diesen Schmerzen hat sie immer wieder auch ein Zeugnis geben vor der Gemeinde und Gott Danke zu sagen für das. Das ist etwas, das ich nie verstehen kann. Ich kann mir Danke sagen für so etwas. Man kann das, wenn Gott einem Kraft schenkt. Und sie hat auch erzählt, wie Ärzte sie gefragt haben. Die Ärzte haben sie zum Teil die ganzen 40 Jahre begleitet. Und gesehen, wie die Frau immer noch Lebenskraft hat, Lebensfreude. Und viele haben gefragt, wie machen sie das? Ich will das wissen, wie sie das machen, damit die anderen Patienten, die das Gleiche haben, auch das kann sagen. Dass die natürlich auch die Lebensfreude behalten können. Und dann hat sie können sagen, wissen Sie, Gott schenkt mir die Kraft. Ein unglaubliches Zeugnis, wo uns Menschen in der Gemeinde kann stärken und ermutigen, dran zu bleiben im Glauben. Aber auch gegen aussen Leute, die von aussen herum das beobachtend, können dadurch auch etwas von dieser Grösse von Gott kennenlernen. Also gilt es auch für uns, Gemeindeglieder, die Menschen zu unterstützen. Dort, wo sie nicht mehr können. Zum Beispiel, wenn sie Sachen nicht mehr machen können, weil sie körperlich eingeschränkt sind. Oder dort, wo sie vielleicht allein sind. Vielleicht sind sie im Spital ab und zu. Dass wir sie gehen besuchen oder auch daheim. Das ist für mich gemeint. Ein Lieb, das zusammengehört. Und dort, wo jemand leidet in diesem Lieb, dort leidet der ganze Lieb. Und in dem gemeinsamen Tragen von diesem Lied kommt das Wort mitleiden. Mittragen, mithelfen. Der Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Gott ist ein Gott vom Trägen. Er ist kein brutaler Sadist oder so etwas. Nein. Aber Gott holt uns vielleicht nicht aus dem Lied raus. Aber er kommt ins Lied rein. Und das ist Jesus, der zu uns kommt. Sich in die Welt hineingewagt hat. Ich finde es etwas Geniales von dem Psalm 23. Da gibt es nämlich eine Stelle, was heisst, und als ich wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Aber wenn wir durch dunkle Täler gehen, ist er bei uns. Etwas Faszinierendes, im Graubünden haben wir ganz viele Löcher in den Bergen drinnen, oder? Und das RHB schutschelt manchmal da durch. Und das ist auch so das Bild. Hey, da hockst du mit dem Papa im Zug drin. Er ist nebendran. Wir fahren ins Tunnel rein. Und der Lokführer hat halt das Licht verhängt angeschaltet. Er hat das Licht nicht angeschaltet. Es ist dunkel. Und als junger Bub, ja, hat man doch ein bisschen Angst. Weil man sieht nichts mehr. Und wie cool ist es dann zu wissen, dass nebendran der Papa hockt. Mit dabei ist, auch wenn er nicht gesehen. Ich weiß, er ist da. Und dann fahren wir mit dem Zug auf das Licht zu, den Ausgang. Und es wird wieder hell. Und so ist es auch im Psalm 23. Hey, da kommt ein Ende. Und dort steht etwas Hammermäßiges. Das heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Hey, da ist etwas parat. Und das heißt, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Hey, das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben. Nach dem Leben kommt etwas Besseres. Halleluja! Oder? Ja, come on. Halleluja! Ja, war im Schlafen? Nein. Ja, da kommt etwas Besseres. Darauf dürfen wir uns freuen. Hey, und wenn du jetzt gemerkt hast, vielleicht habe ich wirklich ein Lied auf dem Herzen. Etwas, das mich beschäftigt, das ich nicht loskriege, nicht weiss, wie weiter. Dann ja, nutze die Chance, mit den orangen Bändeli Leuten zu reden. Die Leute, sie beten gerne für dich. Sie hören dir gerne zu, wenn du etwas loswerden willst, etwas, das dich bedrückt. Sind das Geschichten in deiner Familie? Sind das Sachen, die dir einfach durch den Kopf gehen und du merkst, Mann, da leide ich dran. Lass doch für dich beten. Nutz die Chance. Weich nicht aus. Lass Jesus zu dir kommen. In dieser Situation. Und ich möchte euch den Psalm 23 nochmal vorlesen. In der ganzen Länge. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für deine Zusage, die du gemacht hast, dass du mit uns bist. Egal, ob wir auf der grünen Aue sind, im frischen Wasser oder mitten in dem Tal drin, wo wir vielleicht keinen Ausweg sehen. Aber wissend, du bist da. Danke für die Kraft, die wir bekommen haben. Und die wir daraus schöpfen dürfen. Durch dich. Und Herr, wir bitten dich für all die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Die auf das Lied von der ewigen Verdammnis zusteuern. Das Lied, wo die ganze Menschheit betroffen ist. Herr, begegne du ihnen. Lass du sie etwas von dieser Liebe von dir spüren. Und merken, dass du sie erlöst hast. Und dass sie das einfach annehmen können. Herr, wir bitten dich aber auch für all die, die gerade im Leiden drin stehen. Sei das psychisch, physisch oder seelisch. Schenk ihnen Kraft durch deinen Geist. Schenk ihnen Hoffnung auf die Zukunft, die sie erwartet in dir. Und schenk ihnen im Zweifel Glauben. Ein Glauben, einen starken Glauben. Himmlischer Vater, sie glauben dir, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns zu erlösen. Amen.